Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Bei uns ist Ebru Taşdemir, sie ist Journalistin bei der Wochenzeitung Der Freitag. Wir haben gerade schon über die Wahl in der Türkei morgen gesprochen, Frau Taşdemir. Präsidentschaftswahl und Parlamentswahl. Und Sie haben gesagt, wir wissen nicht, was passieren wird. Lassen Sie uns mal die zwei wahrscheinlichen Szenarien durchgehen. Also zuerst muss man ja sagen, es ist der erste Wahlgang. Wenn jetzt niemand 50% der Stimmen bekommt, gibt es einen zweiten.
Also 50 plus 1, ne?
50,
also
50, ja. Genau. Eine mehr wäre gut für die Mehrheit, richtig. Jetzt nehmen wir mal an, Recep Tayyip Erdogan, trotz aller Erwartungen, trotz aller Umfragen, gewinnt.
Mhm.
Was ist das dann für eine Türkei? Bleibt das einfach alles so, wie es ist?
Es bleibt so, wie es ist. Es wird vielleicht, also für die Opposition wird es ein kleiner Dämpfer, aber das, was ich in den letzten Tagen gelesen und gesehen habe, es ist so eine Aufbruchsstimmung da und auch so eine Kampfstimmung. Mhm. Und ich habe auch natürlich alle PolitikerInnen, die ich fragen konnte, gefragt, auch in der Opposition und auch innerhalb der ganzen Zersplitterung in der linken Partei. Die meinten einfach, am 15. Mai machen wir einfach weiter Opposition. Also die sind überhaupt nicht so, oh mein Gott, wir werden die Hoffnung verlieren. Mhm. Nein. Also die sagen, mit Hoffnung macht man keine Politik und das finde ich auch einen sehr, sehr guten Leitspruch. Also Hoffen und Bangen bringt überhaupt nichts bei solchen harten Entscheidungen, sondern es geht darum, wie stur ist man, wie bleibt man bei der Sache und die haben auch gesagt, falls auch die Oppositionspartei gewinnt, auch da werden wir weiter opponieren. Also wir werden auch da weiter auf die kritischen Punkte immer wieder hinweisen und auch immer wieder sagen, wir sind die Opposition und wir wollen das jetzt so und so. Und in dem Sinne, ich glaube, es wissen ganz, ganz viele Menschen, dass es wirklich gerade ums sehr Existenzielle geht, weil sich viele, wie gesagt, überlegen, aus dem Land wegzugehen, falls Erdogan weiterhin an der Macht bleibt. Also ich habe auch Freunde, die überlegen, am 15. ins Flugzeug zu steigen. Also so ernst ist es.
Dass das, man aber das muss ja mit einer Befürchtung einhergehen, oder? Dass
genau,
was danach also
die,
endgültig verloren
genau, also die,
ist?
Die wollen zum Beispiel, also die werden am Sonntag wählen und dann werden sie ins Flugzeug steigen und sich die Wahlergebnisse quasi aus einem anderen Land angucken und überlegen, ob sie dann da bleiben. Also so heftig ist es. Ne? Also das muss man sich mal für sein eigenes Lebens, ja für seine eigene Lebensentfaltung auch überlegen. Also würde ich das machen? Ich weiß es nicht. Mhm. Und ganz, ganz viele Menschen, die sich das eben nicht leisten können, die müssen sich damit arrangieren. Aber die Hoffnung dieser Menschen ist natürlich, es gibt einen Wechsel und es wird besser und dann werden auch viele wieder ins Land zurückkehren aus dem Ausland, also die in den letzten Jahren geflohen sind eben. Ne?
Hängt das denn so an einem Mann fest? Kemal Kılıçdaroğlu hat bisher die besten Chancen. Ihm wird nachgesagt, er ist der Mann, der morgen Erdogan schlagen kann. Aber es gibt ja gleichzeitig noch die Parlamentswahlen. Mhm. Ne? Er braucht ja auch, also wenn er Stand jetzt hat ja der Präsident eine hohe Autorität.
Klar.
Wenn er das wieder ändern wollen würde, bräuchte er das Parlament. Und dann muss man ja auch sagen, er ist nur ein Mann in einem Land, das 20 Jahre lang ein AKP-Land gewesen ist.
Mhm. Da haben Sie total recht. Natürlich müssen auch die Parlamentssitze dementsprechend stimmen, also eben für Änderungen von Gesetzen zum Beispiel. Und natürlich möchte die Opposition auch dieses System, wo alles auf einen Mann zugeschnitten ist, der also wo alles auch an ihn angebunden ist. Das hat man ja auch bei dem Erdbeben gesehen im Februar. Es wurde keine Entscheidung getroffen, ohne ihn zu fragen. Und deshalb hat die Hilfeleistung wahnsinnig lange angedauert. Also es sind 3-4 Tage verstrichen, dass wieder in diese parlamentarische Demokratie eben umzustellen, also wieder zurück, ich sage Fabrikeinstellungen, aber es sind natürlich nicht Fabrikeinstellungen, also parlamentarische Demokratie wieder einzuführen, das wird alles nicht so einfach, Sie haben recht, aber was Kemal Kılıçdaroğlu klug gemacht hat, das war natürlich ein Bündnis mit vielen Rechten bis Rechtskonservativen bis hin zu religiösen Parteien, also er hat so eine breite WählerInnenbasis geschaffen, das sind ja nicht nur die Sozialdemokraten, klar unter seiner Führung, aber es sind auch Ex-AKP-PolitikerInnen dabei, wie zum Beispiel der ehemalige Wirtschaftsminister unter Erdogan, Ali Babacan. Und deshalb ist dieses Bündnis, also dieses politische Bündnis, ist halt so ein breit gefächertes und das könnte viele WählerInnen anziehen und vielleicht auch mitziehen dann bei einem möglichen Regierungswechsel.
Ein Regierungswechsel wäre ja aber trotzdem erstmal nur der Mann an der Spitze und
ja.
natürlich die Regierung dazu. Die AKP hat es ja aber in 20 Jahren vermocht, bis in jedes Detail des türkischen
ja.
Staates
genau.
einzudringen, klingt jetzt zu aggressiv. Ob das aggressiv gewesen ist, das müssen Sie bewerten. Aber natürlich
ja.
in 20 Jahren Macht und auch Politik der Macht, Ausbauung, ne, unter Erdogan, ja, ist ja die AKP mehr als nur eine Parlamentspartei. Die ist ja höchstwahrscheinlich in jeder Gemeinde vertreten und hat da was zu sagen.
Ja, ja, klar. Das Gute ist, dass sie natürlich schon mal eine Wahl verloren haben oder zwei große Wahlen verloren haben, und zwar die Bürgermeisterwahlen in Ankara und Istanbul. Mhm. Das sind die zwei großen Städte. Izmir an der Ägäis, das war schon immer unter der Oppositionspartei, immer unter der JHP. Aber natürlich, der Staatsapparat, da sind natürlich viele AKP-Leute dabei. Ich weiß nicht genau, ob die ausgetauscht werden müssen. Also die müssen wahrscheinlich ausgetauscht werden. Und es geht natürlich auch darum, dass man eben Menschen hat, die eben diese hohen bürokratischen Ebenen auch besetzen können. Weil ich würde mal sagen, seit 10 Jahren herrscht so eine, keine Eiszeit zwischen der EU und der Türkei zum Beispiel, aber es ist so eine, ja, wir müssen miteinander auskommen, Politik. Und um diese bürokratische Ebene zum Beispiel mit der EU wieder auszubauen, müssen jetzt nochmal Leute rein, die wirklich auch Lust haben, mit der EU wieder zusammenzuarbeiten und eben auch mit den demokratischen mit den demokratischen Vorkenntnissen kommen.
Sie haben schon erwähnt, dass es aus dem Erdogan-Lager heißt, ja, es könnte einen möglichen Putsch jetzt wieder geben. Es gibt natürlich auch die Aussagen, dass die Opposition quasi verlängerter Arm des Westens ist. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, und das wird ja auch immer wieder benannt als Szenario, dass Erdogan die Wahl verliert, aber das einfach nicht zugibt?
Das kann ich gar nicht so genau beurteilen. Ich halte mich natürlich auch immer an diejenigen, die in dem Land leben, mit denen ich spreche, oder die aus dem Land geflüchtet sind, aber Politikberaterinnen sind oder SoziologInnen sind. Viele von ihnen haben diese Angst. Ich sage nicht alle, also viele von ihnen haben diese Angst und machen sich sofort Szenarien auf wie Bolsonaro in Brasilien und Trump in den USA. Ne? Und ein bekannter Politikjournalist meinte auch zu mir, dass es in Brasilien zumindest war die Armee nicht hinter Bolsonaro. Und in den USA waren die Sicherheitskräfte nicht hinter Trump. Und in der Türkei kann man das gar nicht einschätzen. So. Und das sind natürlich so die ganzen kleinen, vielen Unbekannten, mit denen die Türkei morgen in die Wahl geht.